Ich begrüße alle zu meinem Vortrag. Ich habe mir gedacht, ich nenne das Ganze, mit dem ich mich gerade viel beschäftige, Big Data in a Nutshell. Eigentlich im Wesentlichen, weil ich mein Rechenzentrum heute dabei habe. Das ist ein Intel NUC, das ist meine Nutshell. Ich werde darüber reden, wie man, was man eigentlich heutzutage unter Big Data überhaupt versteht, was das ist und wie es genau funktioniert. Ein paar Sachen, die man immer wieder liest, also wie genau ein MapReduce-Algorithmus funktioniert, das lasse ich einfach schlicht und ergreifend aus. Es gibt so viele Abhandlungen, aber den eigentlichen spannenden Teil finde ich eigentlich, diese Dateisysteme werden nicht erzählt und das mache ich jetzt mal hier in größerem Detail. Zu mir, wie komme ich gerade hin? Ich habe in der Firma ein größeres Big Data Projekt. Dort benutze ich die Hadoop-Distribution Apache BigTop. Linux bin ich quasi seit Anfang dabei. Das erste Posting vom Linus Torvalds kenne ich noch auf der Minix-Mailingliste. Selber damals habe ich damals Minix auf dem Atari gemacht. Der steht drüben im Computermuseum. Kann man sich heutzutage anschauen. Habe ich natürlich auch schon längst verschrottet. Beim Linux-Tag, dem ersten hier in Tübingen, war ich auch dabei. Da war 2001. Stimmt das eigentlich? Wer war damals schon dabei? Ja. Selber bin hier auch in Tübingen unterwegs gewesen, habe hier damals in der theoretischen Astrophysik / die erste, so einer der ersten, der mit Computational Physics mal promoviert hat. Da war ich dabei. Und glücklicherweise bin ich jetzt seit Anfang des Jahres auch Apache-Committer für dieses BigTop-Projekt und kann dort also auch weiter Daten rein, weitere Code submitten und reviewen. Also ich rede eigentlich über Hadoop. Big Data, wie groß? Na gut, wenn ich jetzt hier so viel sehe, dass hier so viele Kollegen auch dabei sind, die wissen natürlich, wie groß ist. Aber vielleicht dann trotzdem, da frage ich lieber so nicht, sondern sag's gleich, es geht um ab Petabyte aufwärts ist eigentlich Big Data. Das heißt, wenn man eine Terabyte Platte hat, dann hat man 1000 Platten. Man kriegt ungefähr so 10 bis 20 Platten in einen Knoten. Da könnt ihr euch ausrechnen, wie viel Knoten es dann eigentlich dann zu verwalten gibt und wie viel Redundanz man braucht, damit man wie viel dann alles schnell immer kaputt geht und so. Dann wie viel. Das ganze Big Data Thema kommt natürlich deswegen, weil man festgestellt hat, wenn man immer hat riesige Probleme. Und diese riesigen Probleme lassen sich, wie auch der Holger, wie er gerade fotografiert, schon ausgeführt hat, man kann sich nicht leisten, immer größere Computer zu machen. Die Cray, da kann man heute prima drauf sitzen, aber das Ding hat heutzutage jedes Smartphone hat mehr Rechner, RAM-Kapazität als dieser Rechner damals. Mit der CPU-Power ist man ungefähr auch heutzutage so viel, wie so eine Cray 2 damals hatte. Heutzutage die größeren Computer kann man schon noch bauen. Da hat man so ungefähr 500 CPUs drin, die gemeinsam auf einem Hauptspeicher rum operieren, haben dann auch mehrere Terabyte Hauptspeicher. Man kann auch Storage machen, wo ganz viele Festplatten sind, die man dann mit proprietärer Hardware, Fiber Channel und was weiß ich alles Mögliche zum Compute Cluster bringt, um das alles schnell zu machen. Aber das wird irgendwann mal auch unendlich teuer, weil da sind Crossbars drin, das heißt so Verbindungen, die jede CPU mit jeder verbinden. Ab 512 ist ein N-Quadrat-Problem, ab 512 geht das dann irgendwann mal in die kombinatorische Explosion quasi rein. Das geht irgendwann mal nicht mehr zu bauen. Und wenn, dann wird die Maschine dann partitioniert, in kleinere Teile gemacht und dann sind wir gerade schon wieder bei dem Ansatz, wie man Scale-Out macht. Scale-Out heißt, ich nehme viele Rechner, um ein Problem klein zu klopfen. Und Scale-Out, also die Idee ist, man nimmt viele Commodity-Rechner, die man irgendwo nicht bei der Klitsche um die Ecke kauft, sozusagen, das sind dann schon irgendwelche Server, die ein bisschen Wumms haben. Aber man nimmt viele Rechner von der Stange, das, was man normalerweise so gerade so noch so günstig kommt, und haut da viele davon ins Rack. Also Facebook macht das, hat inzwischen festgestellt, dass natürlich völlig sozusagen nicht nicht passend, wenn man dann die vielen Rechner hat, die haben ja alle Gehäuse und so weiter. Was soll denn der Kram? Da kommt doch eh keiner rein ins Rechenzentrum. Kann man das Gehäuse ja weglassen. Und dann ist es ja auch mit der Stromversorgung blöd, dass die alle ihre lokale Stromversorgung hat, so einen Server. Das heißt, den könnte man ja auch zentral eine Stromschiene anschließen. Und dann ist das Wechselstrom ja auch noch Mist, weil man es muss ja auch wechseln. Also man könnte ja auch gleich mit Gleichstrom dran machen. Das macht man normalerweise nicht, weil man dann irgendwelche Probleme mit Lichtbögen hat. Das machen die da irgendwie in einem spezialisierten Klimatank. Das ist dann alles auch kein Problem. Dieses Modell heißt dann Open Compute. Immer viele gleichartige Server in reinstecken. Und vor allem der Punkt ist der mit lokalen Festplatten. Man kauft nicht mehr irgendwie ein großes proprietäres Storage-System, das mit proprietären Technologien anschließt, sondern das ist ganz einfach. Da ist an dem SATA-Bus sind dann Platten oder an den Controller sind dann viele Platten dran. Also typischerweise so ein typischer Server, wie wir es auch im Projekt dann einsetzen, hat dann so 6 Kerne, CPU mit 6 Kernen, das ist ein typischer Serverprozessor, so ein Xeon, der hatte 10 Gigabyte Ethernet, das ist dann noch sozusagen einigermaßen bezahlbar mit irgendwelchen Kupferdrahten. Die Switches sind immer ein bisschen teuer, aber wenn man dann viele davon an einen Switch rankriegt, geht das dann auch noch. Und so 20 Platten können da mal drin sind, ein Terabyte. Und dann, wenn man dann viele davon hat, dann kann man dann auch mal größere Probleme knacken. Gut, das Sache ist natürlich die, Holger hat schon gesagt, im HPC-Bereich verwendet man gern MPI zum Beispiel als Programmiermodell. Das ist ein sehr gut geeignetes Modell, um mathematische Probleme knacken zu können und so gut parallelisieren zu können. Man kann dann quasi mit Matrix-Operationen arbeiten. Jedes Problem ist quasi eine Matrix und die kann man in Zeilen oder Spalten auseinanderhauen und dann multiplizieren, addieren, lokale Algorithmen drauf loslassen. Hier allerdings, wenn wir hier dann sozusagen an denken, was Facebook und die alle machen wollen, die wollen Daten analysieren. Und da ist dann MPI, da fehlt irgendwo die Matrix dazu. Klar, bei Google, das Ganze der Google-Algorithmus ist zwar als Matrix-Algorithmus beschrieben, aber das ist trotzdem kein MPI-fähiges Problem. Das heißt, über das Programmiermodell reden wir lieber jetzt erstmal nicht. Das ist ein schwieriges und ein anderes Thema. Es geht erstmal darum, wie kriege ich überhaupt die Daten überhaupt gehalten? So viele, so große Daten. Weil nämlich einfach auf ein einziges Dateisystem kriege ich die einfach nicht. Die explodieren mir, die Dateisysteme. So, das heißt, ich habe viele, viele Rechner und die müssen erstmal koordiniert werden und vor allem, ich muss erkennen sozusagen, das ist gerade bei diesen parallelen Algorithmen immer das große Problem, die müssen koordiniert werden, irgendjemand muss sagen, welche Daten auch wirklich gültig sind, wir haben das Problem Latency, das heißt, irgendwann mal eine Nachricht von A nach B zu schicken, dauert was und das heißt dann irgendwann mal ist unklar, wer hat denn jetzt eigentlich nun den eigentlichen das Sagen in der ganzen Rechnung und dann stürzt ein Rechner möglicherweise ab, weil er defektes RAM hat und dann ist plötzlich die ganze Rechnung hin. Das müsste man irgendwie redundant haben und vor allem und dann hat man immer das Problem sozusagen, ja, wie erkennt eigentlich eine Gruppe von Rechnern, wer eigentlich sozusagen wirklich arbeitet und vernünftig agiert. Und da gibt es solche Algorithmen, die auf Quoren also irgendwie ein Quorum bilden, das heißt, es wird abgestimmt sozusagen, man nimmt immer eine ungerade Anzahl von Rechnern, was weiß ich, 3 oder 5 oder Services im Prinzip. Und wenn die Mehrzahl sich einig ist, zum Beispiel der das Sagen hat über die Rechnung, dann ist das das Richtige, weil nämlich die anderen zwei, die können nicht recht haben, weil sie sind ja in der Minderheit. Und das heißt, wenn einer wegstürzt, dann können immer noch vier das Quorum haben, indem sie 3 haben. Bloß wenn plötzlich nur noch 2 Rechner da sind, dann ist der Cluster definitiv kaputt. Dann geht gar nichts mehr. So, das heißt, wir brauchen irgendwie so einen automatischen Dienst und das ist dann die hohe Kunst der Informatik. Auswahlalgorithmen zu machen, welcher ist der Rechner, ist es der richtige, welcher hat keine Probleme, so dass er dann nicht der ganze Rechner dann den ganzen Cluster ausbremst. Und dazu gibt es hier im Hadoop-Universum Zookeeper. Zookeeper ganz gut gewählt, weil das ein Zoo von Services und Diensten ist und der hält den ganzen Stall sauber. Das Maskottchen vom Zookeeper ist auch so ein Angestellter von einem Zoo, der mit einem Besen da rausfegt. Und das Ganze ist ein Koordinationsservice. JAFS habe ich geschrieben, Yet Another File System. Es ist ein Mini-File-System, glaube ich, in der Größenordnung von 1 Megabyte nur, das im RAM gehalten wird von verschiedenen Diensten und die unterhalten sich drüber. Das Ganze nennt sich Set Notes und das Witz ist, wenn man was schreiben will, dann muss ich sagen, es gibt irgendwie, da gibt es immer so ein, wie nennt man, Ephemeral, also so eine Zahl, die angibt, welches Datum jetzt gültig ist. Und man muss, wenn man was schreiben will, immer eine Zahl höher setzen. Und das Problem ist, wenn dann 2 schreiben wollen, dann das wird alles zu einem Dienst geschickt hier. Also wenn jemand was lesen will, erstmal, vielleicht gehen wir mal vorne hin. Jetzt haben wir das Problem, dass ich gar nicht mal eine Maus habe, um hier was zu zeigen. Naja, egal. Wo war denn dieser Pointer? Na gut, wenn ein Client lesen will, dann wird wendet er sich an den Zookeeper-Client seines Vertrauens und wird dann an den sogenannten Leader, der ausgewählt wurde, weitergeschickt und kann dann von dem dann kriegt er die Information. Wenn irgendjemand was anderes lesen will, der wird immer zu dem Leader geschickt. Und wenn der Leader dann irgendwann nicht mehr zu finden ist, dann muss ein neuer Leader gewählt werden. Okay, so, und das Schreiben geht dann immer so, da gibt es irgendwie eine Hausnummer da drin. Ja, ich hoffe, dass die besser tut als mein Point, aber ich wage das zu bezweifeln. Also grün leuchtet sie schon mal. Aber das war jetzt. Nee. Ich habe zwar eine Maus, aber keinen Punkt. Wenn jemand was schreiben will, muss er diese Hausnummer kennen, eins weitersetzen und dann reinschreiben. Wenn jetzt dann 2 gleichzeitig schreiben, also Anführungszeichen gleichzeitig, kommt eine Nachricht zuerst beim Leader an und die gewinnt und der andere verliert. Und muss es dann halt nochmal versuchen. Das heißt, es geht immer so, schreiben, verlieren. Und dadurch, da gibt es dann auch Watches drauf. Das heißt, wenn irgendwann mal merkt, dass sich was ändert, werden andere davon informiert automatisch. Also es ist so ein ganzer Koordinationsservice, auf dem man andere Dienste dann quasi aufbauen kann. Das ist eigentlich nur ein Baukasten. Aber das ist ein relativ elementares Ding, damit es überhaupt die ganzen Cluster-Technologien, die in Hadoop drin sind, überhaupt funktionieren. Dieses Bild hier habe ich übrigens vom Thomas Koch, das von einem Linux-Tag vor 2 Jahren oder sowas rausgeklaut. Er hat das ganz hübsch gemalt und hat das hier auch nochmal zusammengefasst vom Zookeeper, was für Versprechen quasi dem Klienten gegeben wird. Also dass es irgendwie alles sequenziell ist, dass es atomar ist, das heißt, dass man nicht unterbrochen werden kann, dass es alles eins ist, dass man nicht Zeitabhängigkeiten hat und das ist auch entweder gehört er dazu in den Client oder er hat halt nicht dazu. So, was baut man jetzt dann drauf? Hadoop. Was ist das eigentlich? Also Hadoop sind eigentlich 3 Teile, das Apache Hadoop-Projekt. Einmal ein Filesystem, das HDFS, Hadoop-Filesystem, dann die Algorithmen MapReduce und ein sogenanntes Job- und Resource-Management, Yet Another Resource Node. Ist die Abkürzung dazu. Warum Yet Another? Weil das inzwischen der zweite Versuch ist. Ja. Hadoop ist einfach, kommt daher. Der Doug Cuttin, oder ich glaube, so heißt er, der das Projekt gegründet hatte, hatte das auch nach einem Logo gesucht und dem fiel ein, dass seine Tochter so einen ausgestopften Elefanten hatte, den sie so Kuschelelefanten, und den sie immer innig geliebt hatte. Und dieses Ding hat es seine Tochter Hadoop genannt. Ja, und so kommt es zu dem Logo und zu dem Namen. Da sind auch noch so ein paar andere Projekte, die solche Namen haben, die durch irgendwelche Kinderfantasien entstanden sind. Ich weiß, glaube ich, Uzi möglicherweise. Aber fand ich ganz nett, also sozusagen. So kommt es eigentlich zu dem Namen Hadoop. Also diese 3 Bestandteile gibt es dazu. Und die grundlegende Idee ist, gegenüber einem Scale-Up-Technologie, also wo man immer größere Daten baut, wo dann die Daten zum Computerserver hingeschaufelt werden ist, dass man die Idee ist, dass man die Algorithmen zu den Daten hinlegt. Das heißt sozusagen, dass man wirklich die Daten oder die Algorithmen genau dort ausführt, wo die Festplatten auch dran sind. Deswegen auch viele Festplatten in den Server rein. So, Das ist die grundsätzliche Idee. Achso, das geht natürlich nicht, das muss ich jetzt hier machen. So, und das ist jetzt, oh, geht, ist es nach hinten noch lesbar? Es tut mir leid, es ist irgendwie, da wollte ich dann doch irgendwie zu viel auf die Festplatte, auf den Bildschirm bringen. Also HDFS selber ist ein Clusterfile-System, also genauso war in den vielen, in der Buzzword-Liste vom Holger jetzt ja auch schon drin. Es ist POSIX-ähnlich. Das soll heißen, es gibt Verzeichnisse, Ownerships, wie man es halt unter Linux halt alles so gibt. Die Besonderheiten, die dran sind, es gibt Snapshots. Das heißt, man kann einfach sagen, das Ding einfrieren zu einem bestimmten Zeitpunkt, was machen und den Snapshot wieder herstellen und alles ist wieder weg. Ganz prima, ne? Alle ganze Arbeit ist weg. Aber man kann sie halt dann damit auch sichern. Man kann auch zum Teil hin und her springen dazwischen. Aber ohne, dass man irgendwas rumkopieren muss. Es ist einfach alles, die Metainformation wird einfach aufbehoben. Und was es dann noch gibt, Access-Control-Listen, habe ich selber noch nicht verwendet, wird als ein bisschen unstabiles Feature verkauft. Ich habe damit noch nichts gemacht. HDFS ist verschrien, dass es nicht besonders schnell ist. Aber es ist klar, es ist extrem robust. Das heißt, wenn von den vielen, vielen 100 Rechnern einer ausfällt, rebootet oder missbaut, der wird einfach on the fly vom Software einfach ausgenommen. Oder wenn eine Festplatte einen schlechten Block hat, das wird erkannt, weil automatisch immer die Blocks alle mal gelesen werden. Und wenn sie erkannt werden, dass die Prüfsummen nicht mehr stimmen, wird die einfach der Block woanders hingeschrieben und gescheduled, dass ein neuer Block irgendwo geschrieben wird. Also es ist extrem robust, hat keine besonderen Hardware-Anforderungen. Man kann das praktisch auf einem beliebigen Rechner oder einem beliebigen Rechnercluster laufen lassen. Es hat eine Integration zum Beispiel mit Kerberos für Authentisierung. Also das heißt, man kann damit auch durchaus starke Authentisierungskonzepte einführen. Das ist extrem skalierbar. Man muss dann allerdings dann schon ein bisschen was tun, damit es dann auch skalierbar ist. Die Besonderheit ist, gegenüber den anderen Clusterfile-Systemen ist, es gibt eine Möglichkeit herauszukriegen, wenn ich einen File anschaue, wo liegt lokale Kopien von dem Teil der Datei. Das heißt, ich habe eine Möglichkeit, dem späteren Algorithmus zu sagen, laufe dort, wo die Datei zu dir, auf der du das anwenden willst, laufen lassen kannst. Das ist die Datenlokalität. Das kann man mit HDFS sehr einfach machen. Die Clusterfile-Systeme, die traditionellen wie Laster und so weiter, haben das inzwischen auch gelernt. Aber HDFS war sozusagen der Initiator von dem ganzen Ding. Und Daten werden halt redundant gehalten. Meist werden die Daten quasi dreifach gehalten. Man kann aber einstellen, also man kann auch sagen, dass eine Datei, was weiß ich, 10-fach redundant im Dateisystem ist. Das heißt, es hat ja auch die Möglichkeit, dass es auf 10 Knoten lokal rumliegt, wenn man was irgendwie die gleiche Datei 2-mal bearbeiten kann. Default ist 3. Ja. Gut, was unten drunter? Hadoop ist selber, also HDF ist, oder Hadoop selber ist in Java programmiert. Das könnte eigentlich im Prinzip überall laufen. Viele Entwickler haben auch einen Mac und lassen das lokal entwickeln das. Aber in Produktion läuft es quasi überall auf Linux. Microsoft hat zwar die Firma Hortonworks massiv gesponsert, dass sie das auch für Windows machen, aber ich kenne niemanden, der das wirklich produktiv tut. Für Entwicklungszwecke ist das vielleicht mal ganz, ganz nützlich. Aber da fehlt ein Feature, das kommt dann nachher, das auf Windows nicht geht. Und das im Wesentlichen ist wenn man dann so einen Cluster-Knoten hat, da wird jede Datenplatte dann einfach gemountet auf einen Mountpunkt und man sagt dem HDFS, da schreibst du deine Sache rein, macht ein Extended-4-File-System drauf und damit arbeitet das Ding automatisch. Wenn man noch mal mehr Kapazität will, nächsten Computer einschalten, Festplatten reinschrauben, formatieren, reinmounten, Data-Node starten, mehr Kapazität. So kann man einfach immer weitermachen. Man muss da gar nichts weiter konfigurieren. Die Data Nodes, die melden sich selber beim Server an und sorgen für mehr Kapazität. Was natürlich nicht der Fall ist, dass sie automatisch auch benutzt werden. Das heißt, nur wenn neue Dateien ist, werden die dann auch die neuen Knoten auch berücksichtigt. Man kann natürlich aber dann auch sagen, altes, sozusagen, wenn die Hardware alt geworden ist und ausgetauscht werden muss, kann man natürlich einfach sagen, dieser Server wird hier irgendwie mal evakuiert und dann werden die Daten automatisch rausgezogen von dem Server im Hintergrund. Das da braucht man den Cluster nicht dazu anhalten. Werden die Daten automatisch runtergezogen und auf einen anderen Node gestellt. Nö, die können unterschiedlich groß sein, bloß wenn sie unterschiedlich groß sein muss, da muss man ein Plugin. Okay, ich muss die Zuschauerfragen wiederholen. Korrekt, danke. Die Frage war die, ob die Platten alle gleich groß sein müssen. Auch nein. Und auch das RAM und die CPUs von den Rechnern müssen nicht gleich groß sein. Es ist allerdings so, dass die Platten erstmal Default-Algorithmus alle über einen Kamm geschoren werden. Man muss dem Data Node dann schon explizit sagen, schau mal drauf, was da schon, schau mal rein, was da schon drin ist und verteile dementsprechend nach, wie viel du noch Platz hast da drauf. Aber das geht. Ja, und was das Ding so im Hintergrund macht, wenn das Ding quasi idelt, der liest immer quasi Blöcke. Lokale Blöcke und hat im Hintergrund eine Schattendatei, die ihm sagt, welcher Block welche Prüfsumme hat. Und das heißt, er kann erkennen, wenn defekte Blöcke da sind. Wenn das ein defekter Block ist, dann informiert er den Metadatenserver davon, dass da was ist und erzeugt selber initiiert von den anderen Kopien eine weitere Kopie zu machen, damit die Redundanz erhalten bleibt. Solche Sachen macht das Ding im Hintergrund. Allgemein sozusagen so ein Schreibvorgang muss man sich mal vorstellen, dass ein Client, wir haben unterschiedliche Typen von Rechnern hier, also einmal sozusagen ein Metadatenserver, das ist der weiß, wer welche Datei hält, was es überhaupt gibt, wem die gehört, was die überhaupt für Eigenschaften hat. Und es gibt dann Data Nodes, das sind die die eigentlichen Daten halten. So, und das ist jemand ein Programm, das jetzt Daten schreiben will. Dazu geht das Programm an so einen Koordinierungsserver, der fragt den Name Node hin, wo darf ich es denn hinschreiben? Der sagt ihm, okay, dorthin, dann geht er, streamt er das raus an die erste Adresse, die er kennengelernt hat. Und zwar ist diese Data Node meistens auf dem gleichen Rechner, wenn der Rechner gleichzeitig auch eine Data Node ist. Wenn nicht, ein Rechner im gleichen Rack. Und wenn der nicht ist, dann auch im gleichen Rechenzentrum. Also man kann da durchaus so eine Hierarchie von Rechenzentren aufbauen, die sozusagen, wo die Daten zuerst lokal und dann immer weiter entfernt sind. Aber jedenfalls schreibt er das dann da rein und der sorgt dafür, dass weitere Replikas geschrieben werden. Und erst wenn der letzte Replika geschrieben ist, geht es dann oben wieder zurück und sagt dem Klienten geschrieben. Und dann geht es erst in der nächste Block weiter. Das heißt, er wartet im Prinzip auf den langsamsten Server. Es ist nicht besonders effizient, aber sicher. Und lesen geht typischerweise so. Der fragt den NameNode an, wo liegt da was? Und der sagt eben, ja, da liegt ein Teil davon liegt da, ein Teil von da und da sammelt sich das ein, liefert es aus, fertig. Ja, und dazu sucht er sich jetzt hier dann die Datanodes raus, die möglichst nah an ihm sind. Sogar gibt dann sogar noch Optimierungen dazu. Tut man jetzt noch dazu, um das Zeug schneller zu machen? Das Problem ist, ihr seht ja schon sozusagen, dass da, wie ich es jetzt beschrieben habe, diese Name Nodes sind ein klarer Single Point of Failure. Wenn der weg ist, geht gar nichts mehr. Deswegen gab es schon früh dafür noch ein zweites Exemplar zu machen, der einfach die Commits einfach noch mitnimmt und den man dann händisch umschalten musste, wenn der erste mal ausgefallen ist. Und dann hat man da zwischendrin was verloren. Inzwischen gibt es jetzt die Möglichkeit, da noch einen Dienst dazwischen zu stellen, einen Journaling-Service. Das ist ähnlich wie bei den relationalen Datenbanken. Dann schreiben die in einen Zwischenspeicher, der relativ schnell ist, mal die ganzen Transaktionen auf und wenden die erst asynchron dann erst auf diesen Name-Node an. Und der Vorteil ist, da kann man relativ viele zu skalieren, die bilden sich auch ein Quorum. Wenn der Großteil dieser Journaling-Server der Meinung sind, dass sie die Transaktion haben, ist sie fertig. Und das ist dann so gemacht, das kann man dann auch weiter clustern, dass man sozusagen dafür sorgen kann, dass man das möglichst lokal in einem Rechenzentrum durchführen kann. Das ist das Journaling. Und das ist dieses High Availability für die Name Nodes. Wie gesagt, das Log wird geclustert auf ein Quorum geschrieben und wird dann nicht dabei ausgebremst. So, das war jetzt die schöne Welt, wie es theoretisch gilt. Für den Systemadministrator, die hassen HDFS. Warum? Weil es umständlich zu bedienen ist. Weil das ist anders als andere Filesysteme, das liegt nicht einfach da und man kann ls, rm und so weiter machen, sondern da ist, das Ganze ist immer ein Programm davor und dazu auch noch ein Java-Programm und das Java-Programm braucht Zeit zum Starten. Man tut hdfs, dfs und dann ein Kommando ausgeben und dann auch noch ein Minuszeichen noch davor und das dauert dann immer so lang. Also hier der Kollege nickt auch schon gleich wissend. Ich zeige das mal, wie das sich dann anfühlt. Hier sind wir auf einem Node. Das mache ich jetzt mal gerade hier. Also HDFS, DFS minus LS, Ding hier und jetzt war es dann da. So, und wenn man dann ein Shell-Skript schreibt, weil man dann viele Dateien anlegt, immer HDFS, DFS, und vor allem erstmal die Verzeichnisstrukturen anlegt, da kommen dann plötzlich wirklich Minuten zusammen, nur um irgendwie Dateien hinzulegen, Verzeichnisse, Ownerships zu ändern. Das ist alles umständlich, muss man durchaus sagen. Aber warum ist es so? Weil Hadoop eigentlich eine API ist, da komme ich aber dazu. Und HDFS ist, das HDFS-Kommando ist im Prinzip eigentlich nur ein sozusagen ein Programm, das den Zugriff dazu gewährt. Viele verwenden dann zum Beispiel Groovy als Programmiersprache, die ja als eine JVM-Sprache ist und dann kann man Skripte schreiben, wo die JVM schon da ist. Und dann geht das natürlich alles viel schneller. Oder mit Jython zum Beispiel kann man das auch machen. Das Problem ist, man kann halt einfach nicht reinschauen und dann vor allem, wenn man das dann auch wirklich nochmal anschauen will, der eigentliche Grid, das ist glaube ich Hadoop. Jetzt zeige ich mal, wie das aussieht auf dem Filesystem. Also der Mount-Punkt ist hier HDFS D1. Also dort habe ich dem Hadoop gesagt, soll er seine Sachen hinlegen. Und solche, so viele, viele, ganz lange mit kryptischen Namen Dateien werden da angelegt. Und da denkt man sich, ups und so weiter, wie soll ich denn da irgendjemand mir irgendwas mal wieder finden? Ist ehrlich gesagt auch völlig egal, weil das bringt Hadoop immer, also das ist da extrem robust, ich kann ihm da einfach Dateien draus löschen und das heilt sich dann selbst. Also schon aus Versehen gemacht, das funktioniert, also ist extrem robust gegen irgendwelchen Unsinn, den man da drin machen kann. Es ist auch zum Teil so, man kann auch die Dateien auch einfach schlicht und ergreifend nehmen, mit einem Tar-File auf ein anderes Filesystem oder auch sogar auf eine andere Platte kopieren und die andere Platte rausnehmen, das Hadoop läuft weiter und nutzt die Daten dann auch, weil dem es eigentlich völlig egal ist, in welchem von dem Unterverzeichnis liegt. Der schaut selber nach, ob das im richtigen Verzeichnis liegt. Die Datei, es kommt im Wesentlichen hier nur auf diese Kennung dann hier hinten dran drauf an. Wie bitte? Ja, aus Versehen. Ich habe Verzeichnis umbenannt. Man kann die Dateien über Kreuz umbenennen, das geht. So. Aber das Schöne an dem Ganzen ist, und deswegen kann man es auch wieder lieben, sozusagen den Store vergrößern ist, wie ich schon gesagt habe, Rechner dazu, fertig. Nichts formatieren, kein Filesystem vergrößern, das tut automatisch. Festplatte kaputt, kein Problem, Austausch, fertig. Braucht man nur formatieren, die müsste eigentlich nicht mal leer sein. Man könnte auch versuchen, den vorhandenen Teil des Dateisystems schon mal hinzulegen und dann erkennt das Hadoop selber, was schon alles da ist und legt nur noch die neuen Dateien wieder hin, die man deplizieren muss. Was Hadoop allerdings nicht gut kann, und deswegen hatte ich auch schon gesagt, Serverklasse, wenn der Rechner einen Fehler im RAM hat, dann kommt das damit, also wenn die Java Virtual Machine dann abknackt sozusagen, dann gibt es dann Probleme in der ganzen Konsistenz. Deswegen sollte man tunlichst Server verwenden, die ECC haben, also mit fehlerkorrigierenden RAM. Da wird explizit öfters mal empfohlen. Ja, es gibt ja natürlich auch diese Sache mit balancierte Verzeichnisse, unbalancierte, da gibt es, wenn es dann irgendwie mal merkt hat, dass man irgendwie ein ganzes Rechenzentrum umgezogen hat und dass dann die Hälfte der Rechner noch keine Daten hat, da gibt es dann explizit dann Kommandos, die dafür sorgen, dass die Dateien möglichst, die Festplatten darunter dann möglichst gleich voll sind. So, aber aus Developer-Sicht, das ist eigentlich das, wo die ganze Musik spielt und wo vor allem die extreme starke Community rauskommt. Und es ist eine Maven-Integration. Das heißt, wenn man irgendwas macht dazu, wer kennt Maven? Ja, ja, der weiß, jetzt schätzt mal, wie viele Dateien sind in .m2, wenn man mal Hadoop kompiliert? Gut, noch ein. Wie viel, ja, die Antwort war hier 12.000. Ich glaube, es waren, glaube ich, 20.000. Und also irgendwie so 2 bis 3 Gigabyte Dateien, die sich ein Compile-Lauf hat, um den Hadoop komplett zu kompilieren. Aber das können wir gleich gerade nochmal anschauen. Das hatte ich schon geschrieben, dass wir Name-Node, Data-Nodes, habe ich offensichtlich aus didaktischen Gründen falsch rum gemacht. Yep. Maven ist ein Build-System und gleichzeitig ein Artifact-Management. Das soll heißen, dass wenn ich was baue, dann sage ich, so wie ähnlich Makefile kennst du ja, und dann steht ja nur, ich mache das, das und das und das. Und dann muss ich explizit auch sagen, Make-Install und was weiß ich, und dann wird es dann irgendwo hin installiert, wo du sagst. Maven ist da insofern was Ähnliches, du kannst ihm auch sagen, was er machen soll. Das andere ist aber, es gibt dann so eine Konvention. Das heißt, wenn dann Source Code in bestimmten Verzeichnissen liegt, dann weiß er auch, das kompiliere ich. Ne? Weil das liegt unter Source Main Java. Das heißt, es ist klar, ich weiß, das, was ich programmieren soll. Und gleichzeitig ist es aber auch, man sagt, ich brauche hier eine externe Bibliothek dazu. Zum Beispiel Java IO Commons Bibliothek. So, diese Bibliothek muss ich mir normalerweise runterladen, installieren oder muss ich in mein Make-Ding mit eingebunden haben in meinem Build-System. Das braucht aber noch weitere Bibliotheken. Deswegen sagt man einfach, ich habe nur noch eine Dependency auf Java IO Commons zum Beispiel, Apache IO Commons, Entschuldigung, und dann die Versionsnummer und dann lädt er sich das automatisch aus dem sogenannten Maven Repository runter. Ja. Und das läuft dann typischerweise gegen unsere Firewall, weil das eine Jar-File ist und das könnte ja böse sein, weil ja irgendjemand mit seinem Internet Explorer irgendwie einen Bug triggern will. Das muss man sich dann freischalten. Das ist immer das Problem in der Enterprise-IT dann mit Maven. Aber so im Prinzip ist der lädt sich runter und wenn man sich dann was Größeres kompilieren will, dann ist immer so der Witz, da lädt man sich das Internet runter. Weil also das meine ganze Zeit lädt er runter und dann ist die Festplatte voll. Also als Beispiel hier, können wir mal ganz einfach mal zeigen, wie das dann am Schluss aussieht. Ja, wo ist meine Shell? Hier ist eine Shell. Achso, ja genau, ich muss hier eine IP-Adresse angeben. Nee, ich habe 192, 168, dankeschön, dass Sie, wer weiß, woher weißt du meine IP-Adressen? ja, und das ist dann hier das, na gut, das ist jetzt eine schnelle Platte, SSD, also das waren jetzt, hier waren es jetzt nur 10.000, das habe ich aber nicht komplett kompiliert gehabt. Und das sind halt sozusagen, da liegen dann der ganze Kram, den man alles zum Kompilieren will, dann runter. Und wenn man dann kompiliert, dann saust da das Internet runter, bis man es fertig hat. Aber das ist das Schöne, man kann einfach mit einem kleinen Codeschnipsel starten und der lädt einem die ganze Integration hin. Und dann sagt man noch Maven Push und der legt es dann zurück in ein Repository. Möglicherweise sogar ins Apache-Repository. Und so kann man dann halt, so bauen die ganzen Apache-Projekte aufeinander auf, dass man sagt, ah, ich brauche das, ich brauche das, ich brauche das. Und dann lädt er das runter und kompiliert damit und kann ein neues Artefakt, also ein neues Jar-File zum Beispiel, also eine neue Bibliothek, dann einfach wieder hochladen, das benutzt jemand anders. Ja, und dann hat man die Jar-Hell, wie man sie nennt. Die DLL-Hell oder die Shared-Library-Hell kennt jeder. Inzwischen hat man bei Java die Jar-Hell. Gut, das ist kurzer Exkurs zum Maven. Ich wollte jetzt wieder hier weitermachen. Wie stehe ich eigentlich in der Zeit? Okay. Genau. Was kann man jetzt noch besser machen? Also vor allem, es gibt ja dann immer, Java ist ja so verschrien, es ist ja ach so langsam. Stimmt eigentlich nicht. Java ist eigentlich verdammt schnell. Aber man kann es natürlich auch noch schneller machen, indem man Native Code, also Shared Libraries einbindet und vor allem dann auch Sachen macht, die man halt normalerweise halt in Diensten macht. Das heißt, man nimmt die einfachere Programmierung von Java mit und dann dort, wo es schnell sein muss, da macht man halt einen spezialisierten Code rein. Und den gibt es zum Beispiel im Hadoop drin. Der nennt sich Shortcut Reader. Die große Idee ist diese, dass man in dem ganzen Bild, habt ihr ja gesehen, da ging dieses Ding immer durch verschiedene Daemons durch, bis dann irgendwie die Daten mal gelesen wurden. Das ist natürlich suboptimal, wenn das über IP die Daten nochmal eingepackt werden, rübergeschoben werden und so weiter. Deswegen gibt es die Möglichkeit, dass so eine Data Node zum Beispiel ein Shared Memory Segment alloziert, an dem sich der Client gleich bedienen kann. Das heißt, wenn ich sage, ich will die Datei lesen, dann hat das Programm das Zeug gleich selber im Shared Memory. Indem es einfach der Data Node gesagt hat, hier Memory Mapping diese Datei in dieses Memory Segment und der andere holt es einfach ab. Das macht einen relativ starken Boost an Geschwindigkeit und dann sozusagen kann man das eigentlich von einem normalen Native Code eigentlich quasi nicht mehr unterscheiden. Gut, der andere Teil von Hadoop, den MapReduce hatte ich ja schon angekündigt, will ich einfach mal auslassen, weil das ist im Prinzip ein Teil, der eigentlich heutzutage auch wieder ein bisschen in der Kritik steht, ob das jetzt wirklich die beste Art ist, Algorithmen zu machen. Aber was sicherlich Bestand haben wird, ist auch dieses Yarn, diesen Yet Another Resource, ach, Negotiator, aha, heißt es. Grundlegende Idee ist diese, es gibt einen Master, der weiß, wie mein Cluster aussieht und was für Ressourcen ich habe. Die muss ich ihm in der Konfigurationsdatei sagen. Und dann gibt es, Entschuldigung, das stimmt nicht. Es gibt einen Resource Manager, der ist ein Cluster und der erfährt, was er für Ressourcen hat durch die Node Manager. Also das heißt, die werden einfach immer noch sozusagen starten sich immer wieder neue Node Manager und die melden sich an, was sie für Ressourcen zur Verfügung machen. Die Node Manager wissen, was sie haben. Die schauen zum Teil selber nach, was für eine CPU, was für ein RAM sie haben und dann sagt man sozusagen, wie groß die Maschinen sein sollen und dann zählt der Resource Manager die Sachen zusammen. Der Resource Manager war früher auch ein Single Point of Failure, gibt es heute auch als HA. Die grundsätzliche Idee ist, wenn dann irgendwann mal ein Hadoop-Job gestartet wird, der startet einen Job, der Resource Manager weist ihm eine Node zu, der Node Manager startet einen ersten Job, den Application Manager. Und der Application Manager weiß dann selber, was er dann weiter haben will und fragt den Resource Manager nach weiteren Ressourcen, die ihm dann zugeteilt werden, wo, wie gesagt, der dann typischerweise aber steht, ich brauche dieses Datensatz und dann weiß er, wo er diesen Job dann platzieren muss. Und erst wenn das nicht mehr geht, dann sucht man sich einen Rechner aus, wo der Datensatz möglichst nah ist. Und wenn das halt gar nicht mehr, dann ist halt irgendwo wird er gestartet. Genau, der Resource Manager ist ja verantwortlich, die angeforderten Ressourcen zu verwalten und platziert die Jobs dort. Und dann gibt es natürlich ein Scheduling, wer was wann darf. Und da kann man Plugins reinschreiben. Eins der Plugins, die wir nutzen, ist der Capacity Scheduler. Da kann man zum Beispiel sagen, die Abteilung hier darf 10% nutzen. So, wenn aber kein anderer haben will, dann dürfen die den ganzen Cluster haben. Bloß wenn der dann jemand dazukommt und von denen, die eigentlich 80% gehört von dem Ding, dann werden die Ressourcen Zug um Zug zurück runtergefahren, bis der dann wirklich auf seine 10% ist. Aber der sorgt dafür, dass das Cluster immer möglichst ausgebalanciert verwendet wird. Das ist der Capacity Scheduler. Und der macht auch Preemption. Das heißt, der knallt auch wirklich Jobs ab, wenn die zu lange rechnen, wenn was eigentlich nicht machen dürfen. Gut, und dieser Node Manager ist das Teil, das eigentlich die Jobs startet. Und hier kommt nochmal ein Punkt, warum es Linux ist. Der nimmt tatsächlich Linux-Container, um Jobs einzusperren. Das heißt, die werden, wenn ein Job muss, sagt, er braucht so viel RAM und so viel CPU-Zeit und so weiter, und wenn die ihre Limits schlagen, dann werden die gekillt. Dieses Feature gibt es bei Windows so jetzt noch nicht. Klar, Microsoft hat auch erkannt, dass Container sexy sind. Irgendwie gab es jetzt ja auch schon eine Docker-Implementierung, gibt es jetzt ja. Das kommt dann auch mal, aber das ist jetzt gerade ein Alleinstellungsmerkmal von den Linux-Clustern. Ja, und wie gesagt, typischerweise sind das solche MapReduce-Jobs und da gibt es den Klassiker, das Programm Pi, das berechnet Pi, indem es einfach Zufallszahlen erzeugt und dann x² plus y² und schaut, ob es im Kreis liegt. Das ist halt ein schöner parallelisierbarer Algorithmus und weil es so ein Klassiker ist, müsst ihr das halt auch mal gesehen haben. HDFS, DFS habe ich mal ganz kurz gezeigt. Jetzt mache ich das mal dieses. Lass ich mal als Ja, kann ich eigentlich so laufen lassen. Also da gibt es also statt HDFS als Kommando heißt das Kommando als Hadoop. Mit dem, das ist im Prinzip ein Programm, um die Umgebung zu herzustellen, damit man Hadoop-Programme laufen können. Und dann sage ich jar und muss jetzt hier einen langen Pfad eingeben. Hadoop MapReduce Examples jar. Das ist eigentlich, das ist nur die Bibliothek, wo das drin ist. Und das Kommando heißt pi. Und als erstes Argument sagt man, wie vielfach man das Problem zerlegen will. Ich sage jetzt mal 100 einzelne Jobs, die dann 10.000, 100.000 Samples erzeugen. Und jetzt erzeugt er jetzt hier diese 100 Input-Dateien. Und ja, und das ist jetzt so ein typischer Blafasel, der aus dem Hadoop vorne mal rauskommt. Sind alles mögliche technischen Informationen, die man jetzt aber eigentlich normalerweise gar nicht wissen will. Das Interessante ist hier unten. Da steht sozusagen, wie viel Prozent unseres Algorithmus denn jetzt gerade schon läuft. Und am Anfang dauert es immer sehr lange. Das ist auch ein typisches Zeichen von diesen MapReduce und von diesen Jarn-Jobs. Bis die dann mal angefangen haben, loszurennen, dauert es immer eine gewisse Zeit, aber dann rennen sie unglaublich schnell. Also sieht der Puff, danach kommt es dann. Und Pi ist 3,14158. Ja, passt. Ne, also hat er eigentlich jetzt schon ganz gut gekommen. Also wir hatten schon mal irgendwie zu schlechten Zeiten, als wir es schlecht getuned hatten und nur wenig Jobs laufen lassen, da kam dann vielleicht gerade 3 raus oder so für Pi, weil wir viele ganz wenig Jobs nur hatten. Das läuft auf dem NUC. Das waren jetzt 100 Jobs auf dem NUC. Also der NUC ist ein Dual Core i5 und ich habe da jetzt. Ach so, das könnte ich. By the way, könnte ich eigentlich vielleicht auch mal zeigen. Da habe ich doch einen Browser vorbereitet. Hier ist er. Sozusagen, da gibt es so eine Web-Oberfläche für. Ja, das ist die Data-Node, ist vielleicht nicht mehr. Doch, hier Data-Node. Da sieht man ein bisschen sozusagen, wie das aufgebaut ist. Warum tut das jetzt ja eigentlich nicht? Genau, Overview. Da sieht man jetzt zum Beispiel, wie viel Kapazität es hat. Ich habe angeblich 52 Gigabyte benutzt, gerade davon, und 180 Gigabyte sind remaining. Es ist gelogen, aus dem ganz einfachen Grund, weil ich meine, Hadoop-Installation ist in Linux-Containern und in Linux-Containern ist dummerweise die Information, wie viel Festplattenplatz frei, noch nicht containerisiert. Das heißt, ich sehe den Gesamtspeicher. Ich habe 4 Nodes, deswegen sehe ich hier eigentlich das Vierfache von dem, was ich eigentlich noch frei habe. Ist jetzt ein dummes Beispiel, aber hier sehe ich jetzt hier Live-Nodes, 4 Stück. Und hier sieht man, hier sind hier Node 1, 2, 4 und 3. Und die sind alle in Service, haben hier einen Teil vom DFS, vom Distributed File System benutzt. Und wie viele Blöcke hier drin sind, den hier habe ich vorhin gerade, also habe ich erst bei der Vorbereitung hier, als Holger noch gesprochen hat, gemerkt, dass der gar nicht läuft. Den habe ich noch vorhin dann erst zum Laufen gebracht und der ist deswegen hier weniger, hat er nicht alle Blöcke hier mitgekriegt. Und den habe ich auch erst später hier laufen lassen, als ich gemerkt habe, ich habe noch genug RAM frei, dass ich noch einen vierten Knoten starten kann. Ja, und hier könnte man auch noch, wenn man Nodes dekommissioniert hat, das heißt, dass ein Rechner, von denen man angekündigt hat, dass man sie mal abschalten wird, die würde man hier unten sehen. So, das ist jetzt hier diese Name-Node-Information. Man könnte hier noch Snapshots machen und man sieht dann hier auch, wie das Startup war. Das ist, allerdings weiß ich jetzt ja auch nicht zu deuten. Also das ist zum Beispiel die Information vom Name-Node, die man hier und vom Data-Nodes, die man hier kriegt. So. Und was man noch hat, wenn man jetzt so hochgeht, gäbe es jetzt noch die Möglichkeit, da gehen wir hier, den Resource Manager, das ist also im Prinzip der Jarn-Teil, der erste Teil. Und da sieht man hier, was für Jobs gelaufen sind. Und da sieht man hier der quasi Monte Carlo, das war das Pi. Und da sieht der ist jetzt hier finished und succeeded. Und hier könnte man dann auch noch, ah, okay. Ach so, den habe ich nicht konfiguriert, ja. Okay, da gibt es noch so verschiedene Dienste, mit dem man dann nachfragen kann, mein, das ist dann Control Alt. So geht's auf jeden Fall. Und hier sieht man auch, ich habe mal 5 Apps hier submitted und das ist der Speicher, der hier frei ist. Das Ding hat 16 Gigabyte und ich habe hier 12 Gigabyte hier von den einzelnen Knoten zugewiesen. So, Das sieht man jetzt hier. Das meist aufgerufene Programm Pi, das ist so ein bisschen so der Running Gag. Das ist eigentlich die produktivste Anwendung auf dem Hadoop-Cluster überhaupt ist. Warum mache ich das überhaupt, das Ganze? Also ich habe kein Interesse dran an den ganzen Social Media Gimmicks oder so, wer das gekauft hat, will auch dort hier links abbiegen und so weiter. Wir haben einen konkreten Auftrag für Protokolldatenanalyse. Soll heißen, dass wenn irgendwo, ihr habt das ja in der Presse verfolgt, wie zum Beispiel im Bundestag, da ist irgendein Böser im Netzwerk und den will man finden. Und wie kann ich den finden? Das Einzige, was ich im Prinzip habe, sind die Logfiles von dem Squid, von den Proxys, von Firewalls und solche Sachen. Und die muss man dann analysieren. Da gibt es zum Beispiel käufliche Musterlisten, die einem sagen, dass diese URLs, da ist ein Control-Server drauf zum Beispiel. Da möchte ich schauen, wer hat dieses Ding aufgerufen, damit ich dann den Rechner identifizieren kann. Oder ich suche zum Beispiel nach URLs, die periodisch immer gleich wieder aufgerufen werden. Also da ist jemand, der sich periodisch dafür interessiert. Macht der Kollege dann, wie man das dann konkret rausfinden kann. Aber was wir hier brauchen da drauf, ist auf jeden Fall was, mit dem wir dann irgendwelche MapReduce-Jobs wirklich Algorithmen laufen lassen. Und wir verwenden dazu Hive. Das ist eine Art SQL-Datenbank, die dann MapReduce-Jobs erzeugt. Die Idee ist, die Daten liegen im HDFS und die Datenbank-Jobs sind dann nicht in einem Datenbank-Server, sondern laufen dann lokal auf dem Ding. So. Lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Use Case. Wo ist er denn jetzt? Da. So, da gibt es hier eine Anwendung. U, die steht immer Vortrag aus als URL drin. Das ist eine Anwendung von der Firma Cloudera, die unter Apache-Lizenz liegt. Das ist also kein Apache-Projekt ausnahmsweise. Das ist normale Open Source nur. Und dort habe ich jetzt mir zum Beispiel jetzt die Freiheit genommen, hier das Datensample, was ich dran habe, da gab es einen Complete Internet Scan, alle HTTPS-Schlüssel aus dem Internet abzuziehen. Komplett alle. Zumindest die auf dem Port 443 kamen. Das ist hier vorne, findet man die IP-Adresse, der Encryption-Modus, dann wer RSA kennt, da ist der Modulo-Key drin und das ist der eigentliche Schlüssel. So, jetzt könnte man sich mal fragen, sozusagen, was verschiedene Schlüssel, Verschlüsselungsmöglichkeiten gibt es denn eigentlich hier, die im Internet auch wirklich genutzt werden? Wer sich mit SSL auskennt, ratet mal, also es gibt DSA und RSA, das Verhältnis, was dort gefunden wurde. Also das, der Scan ist übrigens, glaube ich, vom 20C3, also glaube ich 2 Jahre dann her oder sowas. Wagt sich jemand zu raten, wie das Verhältnis ist? So ungefähr korrekt, ja. So, das ist, das kann man dann einfach als also auf jeden Fall mal hier zum Beispiel hier mit dem Query, das heißt select unterschiedliche Encryptions von der Datei mal laufen lassen. So, jetzt hoffe ich, dass das nicht so lange dauert, weil die Hadoop-Cluster, diese Sessions geschlossen waren. Das dauert auf dem Ding hier mal das geht schnell. Datei selber, Moment, wollte ich gerade nochmal nachschauen, wie groß die Datei eigentlich ist. Die komprimierte Datei ist 8 GB groß und also GZ-Datei und HDFS, DFS, -RDS, User, Hive, Warehouse, ach Gott, wie heißt das nochmal? Also das ist das Verzeichnis, wo die Daten dann eigentlich wirklich liegen. Dadurch, dass jetzt gerade noch ein Job läuft, ist das natürlich noch doppelt langsam. Und hier liegt die eigentliche Datei. Das sind, wenn ich es richtig sehe, auf einen Schlag, das sind 17 Gigabyte. Diese Datei habe ich im Prinzip eingelesen, das ist eine CSV-Datei, die habe ich dann gleich auseinandergehackt, das Datenbankschema gemacht, reingeladen und damit mache ich jetzt hier gerade meine Untersuchung. Hier. Und da seht ihr, dass es DSA und RSA drin ist und jetzt kann man dann auch ein bisschen danach suchen, mal zählen. Das ist dann genau hier. Im Wesentlichen ist es hier, dass ich nur nach RSA-Schlüsseln suche. Ach, Entschuldigung, das ist die Modulus suchen.
Wo habe ich das Muster? Da. Distinct Encryption. Da. Der wäre das hier.
So. Die diese Datei ist so groß, dass ich zum Beispiel ein WC-L auf die Datei dauert länger, als wenn ich das jetzt hier mit dem Hive mache. Einfach durch das Hive wird es ja zerlegt, das Teil auf vier Datennodes, beziehungsweise vier Compute-Nodes, und das sind ja dann vier Threads, die der Rechner hat, und kann damit schneller zählen als einfach ein WC-L auf dem Ding. Also es hat durchaus auch auf so einem kleinen Rechner sogar einen gewissen Sinn.
So, und das sind 5800 zu 44 Millionen oder 4 Millionen, oder was haben wir denn daher? 44 Millionen.
Also es ist noch viel dramatischer. Gut, was ich eigentlich machen wollte, dazu hat mir jetzt aber die Zeit dann gefehlt. Das Interessante ist ja bei diesen SSL-Schlüsseln, die werden ja automatisch irgendwie generiert, und ich habe ein bisschen die Vermutung, und das ist auch zum Teil auch schon bewiesen worden, dass die Zufallszahlen, mit denen die Primzahlen, aus der dann die SSL-Schlüssel generiert werden, dass sie nicht so zufällig sind, wie sie sein sollten. Und wenn man dann einfach jeden Schlüssel mit jedem anderen mal euklidischen Algorithmus drauf loslassen würde, was relativ schnell geht, dann würde man mal feststellen, sozusagen, wie viele unterschiedliche Primzahlen sind denn überhaupt im Internet unterwegs. Das sind nämlich keinesfalls 44 Millionen. Glaubt niemand. Schon allein bei der Untersuchung haben sie schon mal gesucht, da gab es mal einen Bug im Debian, wo im Prinzip irgendwie, glaube ich, nur 11 verschiedene Primzahlen rauskamen. Wie viel von diesen verschiedenen schlechten Schlüsseln hier unterwegs sind? Und ich glaube, es waren noch 5%. Also 5% aller SSL-Zertifikate im Internet sind eigentlich für die Katz. War damals, inzwischen ist es, glaube ich, ein bisschen besser geworden, aber die machen immer wieder mal einen Scan und schauen, wie besser es geworden ist. Ich bin mal gespannt, wenn der nächste Scan vom Internet wieder mal veröffentlicht wird, was sie rauskriegen. Das wollte ich eigentlich machen, aber dummerweise musste ich jetzt diesen Vortrag eigentlich im Wesentlichen im ICE hin und rückwärts mal machen, und da ist mir jetzt einfach die Zeit ausgegangen, das schön auch vorzubereiten. Sorry. Ja, jetzt habe ich viel geredet. Die Zeit ist auf 5:05. Fragen. Uli. Da war jetzt die Frage, welche Algorithmen lässt man jetzt auf diese Protokolldaten los? Für unser Projekt ist es so, da geht es konkret darum, zwei Sachen zu machen. Erstmal, wenn ich nach einem bestimmten Eintrag suche, den zu finden. Ne? Das ist schon mal Arbeit genug, weil die Datenmenge ist sehr, sehr groß, wenn man eine ganze Institution dahinter hat oder mehrere Institutionen. Das ist das Erste. Und das andere ist dieses, wir haben als Aufgabe gekriegt, rauszukriegen, zu finden, wenn periodische Prozesse zu finden sind. Also URLs, die immer gleich wieder auftauchen vom gleichen Rechner. Und da sind wir auch glatt fündig geworden, gleich mit unserem ersten Algorithmus. Das war dann der Virenscanner, der seine Signaturen abgedatet hat. War ein false positive. Ja. Das sind die zwei Algorithmen, und alles, was dann higher level ist, da muss ich jetzt auf einen Vortrag vom Thomas verweisen. Der kommt dann jetzt gleich. Ja, das wird der Thomas erklären. Also es gibt fertige Algorithmen. Aber sozusagen, man muss die natürlich, wie alles bei Data Analytics, das ist Wissenschaft, man muss sich halt über wissen, wonach man suchen will. Ne? Ein Baukasten, den man hat. Weitere Fragen? Gut, dann schaffen wir es gerade in Just-in-Time zum Thomas. So, jetzt schaue ich mal, wie viel